Ich möchte euch auch alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserem Festgottesdienst, unserem Einsetzungsgottesdienst für Sergei und Roman. Und ich freue mich, dass wir heute die beiden Brüder als Pastoren einsetzen dürfen mit ihrem Schwerpunkt in der ukrainischen Gemeinschaft mitzudienen, damit auch meinen Dienst zu unterstützen, sodass wir gemeinsam die Anliegen, die Bedürfnisse in der Gemeinde abdecken können. Und was mich ganz besonders freut und was ich wirklich bitte, euch von Anfang an, wenn wir über Einsetzung sprechen, was ich euch bitte zu beachten, ist das, dass sowohl Roman als auch Sergei diesen Dienst bereits seit Monaten tun. Sie sind bereits bewährt in diesem Dienst. Sie machen diesen Dienst in Treue. Sie arbeiten mit uns als Gemeindeleitung zusammen. Sie genießen unser Vertrauen. Und das führt dazu, dass wir sie heute auch offiziell einsetzen. Und das ist wirklich was Besonderes, was Schönes. Und so soll es auch sein. Bewährung und dann auch die eine Autorität übergeben. Und meine Predigt wird sich heute mit den Gaben zum Aufbau der Gemeinde beschäftigen. Wir haben bereits in der Lesung diesen Bibelvers gehört, und zwar, er hat die einen gegeben als Aposteln, andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Und er, der diese Gaben gegeben hat, das ist der erhöhte Herr Jesus Christus, der nach seiner Auferstehung 40 Tage später in den Himmel aufgefahren ist und dort als Herr, als König der Könige zur Rechten Gottes sitzt, und er gibt diese Gaben. Und das Besondere ist, dass Jesus Christus Menschen als Gaben gibt. Am Pfingstwochenende habe ich schon ganz kurz darauf Bezug genommen, dass Gaben nicht nur etwas sind, was Gott den einzelnen Gläubigen gibt, sondern dass wir, wie wir hier sehen, Gott Menschen der Gemeinde als Gaben gibt, mit dem Ziel, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Das haben wir auch in der Lesung gehört. Ich wiederhole noch einmal diesen Vers aus Kapitel 2, Vers 20. Ihr, die Gläubigen, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Und der Hintergrund dieser Wortwahl, das ist der Tempel in Jerusalem, der den Leuten, an die das geschrieben wurde, an die Leute der damaligen Zeit bestens bekannt war. Und so wie der Tempel massiv gebaut war, so wird jetzt ein geistliches Haus gebaut, in dem der Heilige Geist wohnt, nämlich die Gemeinde. Und Jesus Christus ist der Eckstein, das Fundament, oder nein, der Eckstein, nachdem sich dann auch das Fundament ausrichtet, und auf das Fundament wird dann das Haus gebaut. Und damit wir ein bisschen einen Eindruck haben, wovon wir hier sprechen, wenn wir von einem Eckstein sprechen, ganz kurz ein Bild des Tempels in Jerusalem, also eine Zeichnung. Den Tempel gibt es seit 70 nach Christus nicht mehr, aber das war ein gewaltiges Gebäude. Die Größe, die Herrlichkeit dieses Gebäudes kann man überhaupt nicht überschätzen. Und als Jesus mit den Jüngern am Ölberg saß, irgendwo da oben sind sie gesessen, schauen sie runter auf den Tempel, und und die Jünger sagen: Jesus, schau, diese Steine, Und ihr wisst, was Jesus sagt. Jesus sagt, ja, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Menschlich unvorstellbar in der Geschichte ist es aber dann geschehen. Und wenn man die Berichte über diese Zerstörung des Tempels liest, Geschwister, das ist wie ein packender Roman, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und einen solchen gewaltigen Stein, der ist in diesen Grundmauern dieses Plateaus, auf dem dann der Tempel gebaut wurde. Das ist hier die sogenannte Western Wall, die Westmauer, heute Klagemauer genannt. Das ist also zugänglich heute noch. Und in diesem Bereich gibt es einen Stein, der ist 13,7 Meter lang, 3,36 Meter hoch und wiegt 570 Tonnen. Und man weiß bis heute nicht, wie dieser Stein ohne Werkzeuge dort positioniert werden konnte. Das ist also für sich ein kleines Wunder, wie das möglich war. Und so müssen wir uns den Eckstein vorstellen. Ein gewaltiger Stein, den niemand verrücken kann, der feststeht. Das ist Christus. Und wie ich schon gesagt habe, auf den Grundstein, auf den Eckstein, richtet sich dann das ganze Gebäude aus. Der muss perfekt positioniert sein. Wenn der nicht perfekt ist, ist das Gebäude, dass der Rest des Gebäudes auch nicht gerade sozusagen. Und dann wird hier eben dann entsprechend eine Grundlage gelegt und auf der Grundlage wird dann dieses Haus aufgebaut. Und so sagt dann eben Paulus, in ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr, jeder Einzelne, die ihr hier sitzt, werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und damit dieses Haus aufgebaut werden kann, gibt Jesus Christus vom Himmel her Gaben. Und er gibt Apostel und Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Bleiben wir mal bei den Aposteln und Propheten, die Grundlage darstellen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass zu dem Zeitpunkt, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, das war ungefähr plus minus 60 nach Christus, zu diesem Zeitpunkt gab es das Neue Testament noch nicht, so wie wir es hier haben. Es gab viele verschiedene Dokumente und Schriften, die dann nach und nach gesammelt wurden und dann auch als ein Buch zusammengeheftet wurden sozusagen. Aber in dieser Phase, wo es das noch nicht gab, da haben die Propheten einen sehr, sehr wichtigen Dienst gehabt, weil sie zur Erbauung der Gemeinde auch Prophetien, Weissagungen gemacht haben, um Klarheit hineinzubringen in die unterschiedlichen Fragen, die Gemeinden hatten. Und ich würde sagen, wenn die Apostel und die Propheten die Grundlage darstellen, dann sind sie es, dann sind das die Männer, die uns das Neue Testament hinterlassen haben. Das sind die Apostel gewesen und ihre Mitarbeiter in dieser ersten Phase der Gemeindegründung. Und dann ist die Rede aber auch von Evangelisten, Hirten und Lehrern. Und das ist interessant. Die Gabe des Hirten und Lehrer, das ist eine Doppelgabe. Auch der griechische Text weist uns darauf hin, dass diese Hirten und Lehrer ein Kombipack sind. Und darum spreche ich immer vom vierfältigen Dienst. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer als Doppeldienst, als Kombipack sozusagen. Und das macht auch wirklich Sinn. Die Evangelisten hat Jesus Christus gegeben, damit das Evangelium verkündigt wird, an diejenigen, die noch nicht gläubig sind, damit sie dazukommen und mit aufgebaut werden. Die Hirten und Lehrer jedoch wirken in erster Linie nach innen, in die Gemeinde hinein. Wie wir auch gehört haben in der Lesung, ihr Dienst besteht dazu, dass die Gläubigen an Reife zunehmen, dass sie nicht mehr wie Unmündige hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre, den es da gibt. Nehmen wir an, ihr wisst, was es alles für Ideen in dieser Welt gibt. Und plötzlich denkt man sich, das klingt jetzt aber interessant, was der Prophet XY da gesagt hat. Und dann ist es wichtig, dass es Hirten und Lehrer gibt, die helfen, all diese verschiedenen Ideologien und Gedanken einzuordnen, sodass wir nicht mehr hin und her gerissen sind, sondern dass wir mündige Christen werden. Also das ist eine Doppelgabe, und wir lernen aus dieser Doppelgabe etwas Wichtiges über hebräisches Denken. Und hebräisches Denken trennt die Lehre, wir würden vielleicht sagen die Theorie, nicht von der Praxis. Im hebräischen Denken gehört die Theorie und die Praxis untrennbar zusammen. Im griechischen Denken ist das anders. Da gibt es die Philosophen, die alle möglichen Weisheiten von sich geben. Und das hat aber vielfach nichts zu tun mit der Praxis des Lebens und wird auch gar nicht erwartet im griechischen Denken. Und wir müssen uns bewusst sein in der westlichen Kultur, dass wir von diesem Denken geprägt sind. Wir sind oft schon begeistert, wenn wir etwas theoretisch verstanden haben. Unser ganzes Bildungssystem ist so aufgebaut, Theorie, 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 bing, 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 bing. Das Hirn explodiert schon. Aber wie können wir das, was wir gelernt haben, umsetzen? Und das nennt die Heilige Schrift Weisheit. Weisheit ist angewandtes Wissen. Und dazu braucht es Lehrer, die biblische Wahrheiten darlegen, mit der Bibel in der Hand, biblische Wahrheiten darlegen, und dann aber als Hirten, als Pastoren helfen, das umzusetzen. Das heißt, sie stehen nicht da vorne, predigen und dann gehen sie nach Hause. Sondern Jesus Christus hat diese Hirten und Pastoren dazu berufen, in der Gemeinde zu wirken, dass das auch angewandt wird, was an biblischen Wahrheiten dargelegt wird. Der Apostel Petrus äußert sich auch dazu und er bringt eine wichtige Wahrheit, auf die ich eingehen möchte kurz. Petrus sagt in seinem ersten Brief: Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und hier sehen wir, wie sich der Kreis schließt. Hier sehen wir, wie Petrus von diesen Hirten spricht, die Ältesten als Hirten, die die Gemeinde, die Herde hüten. Und Später dann verwendet Petrus den Begriff des Oberhirten, und das ist Jesus Christus selbst. Er ist der Oberhirte. Von ihm lernen wir aus dem Psalm 23, dass er die Schafe auf die grünen Auen und zu stillen Wassern führt. Nahrung, Leben, Gesundheit. Das ist die Aufgabe des Hirten. Und er, ein Hirte, ein Pastor, muss, Geschwister, muss Vorbild sein. Das ist keine Option. Und darum sehen wir auch in den Voraussetzungen, die wir im Neuen Testament finden, für einen Ältesten und auch für Diakone, die Voraussetzungen sind in erster Linie charakterliche Voraussetzungen. Sie zeigen durch ihr Leben, dass sie Vorbilder sind. Das ist das, was ich eingangs gemeint habe. Sie sind bewährt. Wir konnten beobachten, wie sie dienen. Sie sind bewährt. Sie sind Vorbilder und sie müssen Vorbilder sein. Und dann kommt natürlich dazu, dass sie lehrfähig sind, sagt 1. Timotheus 3, das ist ein großer Unterschied zu den Diakonen. Die Ältesten müssen lehrfähig sein und dann haben wir dieses Doppelamt des Lehrers, des Hirten und des Lehrers. Wobei, da es natürlich Schwerpunkte und Prägungen gibt. Und nun ist es spannend, wenn wir sehen, wie Paulus, der diesen Brief an die Epheser geschrieben hat, wie Paulus das selbst praktisch anwendet. Und da ist für mich selbst der Timotheus ein großes Vorbild, ein Muster. Sozusagen, Paulus nennt ihn mein echtes Kind im Glauben. Und was sagt Paulus diesem Timotheus? Übrigens befindet er sich in der Gemeinde in Ephesus, als Paulus das sagt. Also da sehen wir den Zusammenhang zwischen dem Epheserbrief und dem, was hier steht. Da sagt Paulus, niemand verachte deine Jugend. Und da muss ich dazu sagen, wenn Paulus hier von Jugend spricht, dann meint er hier keinen 15-jährigen Teenager, sondern im antiken Denken sind alle Männer jünger als 40 Jünglinge gewesen. Ab 40 war man dann schon langsam im Alter eines Mannes. Also das einfach, damit ihr das einordnen könnt. Und ich würde sagen, wir sollten was daraus lernen in unserer heutigen Zeit, weil da gilt man ja fast nur noch was, wenn man zwischen 20 und 30 ist und die Bäume ausreißen kann. Aber die Bibel sagt, nein, nein, du brauchst neben deiner Kraft auch Lebenserfahrung. Also das ist die Jugend. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen. Sei ein Vorbild. Hier haben wir es wieder. Und zwar im Wort, im Wandel, das heißt im Leben, in der Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Das sind jetzt ganz wichtige Aufgaben eines Pastors, wobei das Vorlesen zu der damaligen Zeit das Lesen der alttestamentlichen Schriften war, aber auch, wenn bereits, waren ja vielleicht Evangelien bereits im Umlauf oder Briefe im Umlauf, auch die wurden vorgelesen, dann ist die Rede von dem Ermahnen. Das ist übrigens der Begriff, den wir als Seelsorge kennen. Den Begriff Seelsorge gibt es in der Bibel in dem Sinn nicht, sondern das ist ein Ermahnen und Ermutigen, das gehört zusammen. Da haben wir wieder den Hirten drinnen stecken und das Lehren des Wortes Gottes. Und so sehen wir kurz zusammengefasst, wie Paulus seinem Zögling Timotheus sagt, was ist jetzt dein Job als Pastor, als Lehrer, als Hirte? Ganz kurz zusammengefasst. Und dann lesen wir, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Wir wollen jetzt dann in der Einsetzung, Roman und Serge auch, die Hände auflegen. Ich erwarte zwar nicht, dass ihr dadurch eine Gnadengabe bekommt, ihr habt die Gaben bereits bekommen, die aber natürlich der Heilige Geist weiterentwickeln kann und auch ergänzen kann. Das ist völlig klar. Damit komme ich zum Schluss und damit ist eigentlich die Bahn gelegt, dass wir gemeinsam die Brüder einsetzen können. Und ich bitte jetzt den ukrainischen Chor, die uns auch ein Lied singen möchten. Wir kommen jetzt zur Einsetzung und wir werden das gemeinsam machen. Roman Kalaschnikow aus der Baptistengemeinde in Augsburg ist zu uns gekommen. Roman und Serge haben ihn eingeladen, auch hier mitzuwirken, und so werde ich im Namen der Gemeindeleitung unserer Gemeinde hier und Roman Kalaschnikow im Namen, kann man sagen, oder bestens wirst du das selber vorstellen, kannst du bitte nach vorne kommen, dich selber vorstellen, aber er wird im Namen auch der ukrainischen Gemeinschaft hier in unseren Ländern bei dieser Einsetzung mitwirken. Darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen?
Ja, Sie alle heute begrüßen zu dürfen und die Freude dieses Gottesdienst mit Ihnen zu teilen. Mein Name ist Roman Kalaschnikow, aber ich bin friedlicher Mensch. Wie Roman Dubinets und Sergej Buchalow bin auch ich aus der Ukraine gekommen. Aufgrund des schrecklichen Angriffs und des Krieges sind Millionen Ukrainer als Flüchtlinge nach Europa gekommen. Doch die Brüder haben beschlossen, nicht untätig zu sein und sich selbst zu bemitleiden, sondern anderen Ukrainern zu dienen. Und durch ihren Dienst haben sie viele Früchte gebracht, die wir sehen können. Ich bin der Sekretär der Missionsvereinigung der ukrainischen Gemeinde in Europa. Und ich bin der offizielle Vertreter der Ukrainischen Baptistenbund, wo Roman und Sergej ihre geistliche Prägung erhielten. Außerdem bin ich Pastor der ukrainischen Gemeinde in Deutschland, der EFG Augsburg. Letztes Jahr habe ich hier in Basel auch als Redner an der Jugendkonferenz teilgenommen. Und ich pflege freundschaftliche Beziehungen zu den Brüdern. Es ist mir eine Ehre, heute hier zu sein und an der Einsetzung der Brüder Roman und Sergej teilnehmen zu dürfen. Ich möchte Ihnen folgenden Bibelvers mit auf den Weg geben. 1. Korinther, 15. Kapitel 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich allerzeit, überreich in der Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Ich werde für ihren Dienst beten, damit Gott ihnen Weisheit für ihren Dienst schenkt. Mögen sie vom Heiligen Geist und dem Wort Gottes erfüllt sein. Ich werde auch für ihre Familie beten, um Gnade für Wachstum und Dienst. Und das Wichtigste ist, dass durch ihren Dienst viele Früchte zur Ehre Gottes gebracht werden. Damit alles zur Ehre Gottes geschehe.
Amen. Danke. So möchte ich jetzt Roman und Sergej nach vorne bitten. Ja, ich freue mich, dass wir euch einsetzen können. Und das Bibelwort, was ich euch mitgeben möchte, habe ich in der Predigt zum Ausdruck gebracht. Also denkt immer daran, das ist eure Berufung, das ist eure Aufgabe. So möchten wir zuerst für dich beten, Sergej, und dich einsetzen für deinen Dienst. Im Himmel, wir bitten für Sergej. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Herr, du hast ihn berufen, du hast ihn begabt, wie wir gehört haben in der Heiligen Schrift. Und so bete ich von ganzem Herzen für ihn, dass du ihm Weisheit, Kraft schenkst. Für ihn, für seine Familie, für diesen Dienst, sodass ja die Frucht geschieht, die du vorgesehen hast. Du hast einen klaren Dienst für ihn, Herr. Möge er in diesem Dienst durch deinen Heiligen Geist, durch deine Kraft durchgeführt werden. Amen.
Великий святой Господь и Бог, я обращаюсь к Тебе, я славлю Твое святое имя и благодарю Тебя за Твою милость и благодать. Благодарю Тебя за то, что сейчас здесь совершается такое важное событие в жизни Сергея. Я благодарю Тебя за его духовное формирование, за его духовную жизнь, за то, что Ты его привел к вере и дал ему вдохновение и желание служить Тебе. Мы взываем к Тебе и очень просим о Твоем благословении, о том, чтобы Ты благословил его, исполнил Духом Святым, исполнил мудростью, Твоим божественным ведением, даровал ему авторитет и силу для совершения Твоего служения. Прошу Тебя, Господь и Бог, чтобы Ты благословил, Господь, его пасторский труд, его пасторское служение для украинского сообщества и также в этой церкви. Я молю Тебя, Боже Небесный, чтобы Ты благословил его семью, чтобы Ты поддержал, защитил, открыл возможности, открыл свои благословения. Прошу Тебя, пребывай с ним и благослови его в этом служении и защите от лукавого. Обращаюсь к Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь. Wollen wir auch für Roman beten? Vater im Himmel, wir beten für Roman. Herr, du sagst in der Heiligen Schrift, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde, für in die euch der Heilige Geist gesetzt hat als Hirten. Ich bete für Roman, du mögest ihn in diesem Dienst reichlich segnen, ihn ausstatten mit Kraft und Weisheit. Und immer wieder bete ich auch für die Familie, Frau und Kinder, dass sie den Dienst mittragen können, dass du auch ihnen beistehst, wenn dieser Dienst, der oft viel Kraft erfordert, dass sie auch mit ihm gemeinsam den Dienst tun. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in Zuversicht beten dürfen. Wir preisen deinen heiligen Namen. Wir danken dir für deinen Segen. Amen.
Великий святый Господь и Бог, я также обращаюсь к Тебе и славлю Твое святое имя за Твою благодать и милость в жизни Романа. Благодарю Тебя, Господь, за его духовный путь, за его искание Тебя. Благодарю Тебя за те дары, которыми Ты одарил его жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, за все, что делаешь в его жизни. Боже Небесный, мы сейчас обращаемся к Тебе и очень просим Твоего особого благословения, чтобы Ты благословил его на пасторское служение. Я прошу Тебя, исполни его Духом Святым, исполни мудростью и Твоим водительством. Я прошу Тебя, Боже Небесный, чтобы Ты наполнил его авторитетом и силой. Благослови, Господь, чтобы его служение принесло много плода во славу Тебе. Молю Тебя, Боже Небесный, чтобы Ты даровал также устройство и благословение для его семьи. Пошли защиту, благодать, милость. И прошу Тебя, Боже Небесный, чтобы также было Твое благословение очевидно для всех. Молю Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.